Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir fahren fort in unserer Reihe durch den Römerbrief und kommen heute zu Römer 2, Verse 6 bis 11. Römer 2, Verse 6 bis 11. Und um den Zusammenhang zu haben, lese ich uns noch einmal ab Vers 1. Hört das Wort des Herrn. Deshalb bist du nicht zu entschuldigen, Mensch, jeder, der da richtet. Denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst. Denn du, der du richtest, tust dasselbe. Wir wissen aber, dass das Gericht Gottes der Wahrheit entsprechend über die ergeht, die so etwas tun. Denkst du aber dies, Mensch, der du die richtest, die so etwas tun und dasselbe verübst, dass du dem Gericht Gottes entfliehen wirst? Oder verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld und Langmut und weißt nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet? Nach deiner Störrigkeit und deinem unbußfertigen Herzen aber häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichts Gottes, der einem jeden geben wird nach seinen Werken. Ewiges Leben denen, die in aller Geduld mit guten Werken trachten nach Herrlichkeit, Ehre und unvergänglichem Leben. Zorn und Grimm aber denen, die streitsüchtig sind und der Wahrheit nicht gehorchen, gehorchen aber der Ungerechtigkeit. Trübsal und Angst über alle Seelen der Menschen, die das Böse tun, zuerst der Juden und auch der Griechen. Herrlichkeit aber und Ehre und Frieden allen denen, die das Gute tun, zuerst den Juden und ebenso den Griechen, denn es ist kein Ansehen der Person vor Gott. Amen. Amen. Lasst uns beten. Herr, du gerechter Richter, wir danken dir, dass du zu uns gesprochen hast und wir beten, dass du uns nun hilfst, dein Wort auch recht zu verstehen und anzunehmen im Glauben und danach zu tun. Herr, gebrauche dein heiliges Wort auch an diesem Morgen, um uns zu heiligen und alles auszurichten, was dir gefällt. Wir beten es zu deiner Ehre. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. In den letzten Predigten über den Römerbrief haben wir gehört, dass der Zorn Gottes vom Himmel her offenbart wird über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Und Gottes Zorn kommt zu Recht auf alle Menschen, denn kein Mensch hat eine Entschuldigung vor Gott. Denn alle Menschen erkennen aus der Natur, aus der Schöpfung, dass es einen Gott gibt, einen Schöpfer, dem Anbetung gebührt. Sie erkennen sein unsichtbares Wesen, seine ewige Kraft und seine Göttlichkeit. Aber sie halten diese Wahrheit nieder in Ungerechtigkeit und verherrlichen Gott nicht als Gott und bringen ihm nicht Dank dar. Sie machen sich lieber eigene Götzen und beten lieber die Schöpfung an als den Schöpfer und verwandeln so die Wahrheit Gottes in Lüge. Und deshalb gibt Gott sie dahin. In Sodomie, in widernatürliche Begierden und er gibt sie dahin in einen verworfenen Sinn, dass sie tun, was sich nicht gebührt, nämlich allerlei Ungerechtigkeit und Bosheit. Und die Menschen wissen, dass Gott sie wegen dieser Sünden gerechterweise mit dem Tode strafen wird. Aber trotzdem üben sie diese Sünden weiter aus und haben auch noch Gefallen an anderen, die es auch tun. Und dann haben wir in der letzten Predigt gehört, dass es Menschen gibt, die Paulus absolut zustimmen. Die sagen, jawohl, Menschen, die so böse sind, so dahingegeben, die Gott so verleugnen und all diese bösen Sünden tun, die sind wahrlich des Todes würdig. Und zu Recht kommt Gottes Zorn über sie. Und an diese guten Menschen wendet sich Paulus dann. Und er hat für sie dieselbe Botschaft wie für die offen gottlos Lebenden. Auch ihr seid unter Gottes Zorn. Denn ihr tut dasselbe wie die Menschen, die ihr richtet. Vielleicht lebst du nicht so offen gottlos, aber Gott prüft dein Herz. Er kennt die Wahrheit und er wird sie offenbar machen im Gericht. Und dann werden alle erkennen, dass du genauso warst wie die, die du gerichtet hast. Und du wirst genau wie sie ohne Entschuldigung sein, denn du wusstest ja, dass man für diese Sünden gerichtet und verdammt wird. Und deshalb irre dich nicht. Du wirst dem Gericht Gottes nicht entfliehen. Ja, aber ich bin doch nicht so wie die. Ich glaube doch, dass es einen Gott gibt. Und Gottes Zorn ist doch nicht auf mir. Ich bin doch von Gott nicht so dahingegeben wie diese anderen. Ja, Gott hat dich vielleicht nicht so dahingegeben. Er schenkt dir tatsächlich viel Güte. Er schenkt dir den Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld und Langmut. Aber glaube nicht, dass du deswegen nicht unter seinem Zorn stehst. Gottes Gütigkeit und Geduld und Langmut sind kein Zeichen dafür, dass du dem Gericht entgehen wirst, sondern sie sollen dich leiten zur Buße. Und wenn du dich nicht zur Buße leiten lässt, wenn du selbstgerecht bleibst, störrisch und unbußfertig, dann häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichts Gottes. Wenn Gottes Zorn in diesem Leben nicht auf dich kommt, wenn er dich nicht so dahingibt wie andere, dann heißt das nicht, dass da kein Zorn wäre. Oh nein, jeder Zorn, der nicht schon hier auf dich kommt, kommt in den Speicher, kommt in den Stausee Gottes. Jeder Zorn, der nicht schon hier auf dich kommt, wird aufgehäuft auf den stetig wachsenden Berg des Zornes Gottes. Und am letzten Tag, am Tag des Zorns, wird der angestaute und aufgehäufte Zorn Gottes mit Wucht auf dich einschlagen und dich zermalmen am Tag der Offenbarung des gerechten Gerichts Gottes. Aber wie wird dieses Gericht sein? Was wird geschehen an diesem Tag des Zorns und des Gerichts Gottes? Und nun kommen wir zu unserem heutigen Predigttext. Ich lese noch einmal ab Vers 5. Nach deiner Störrigkeit und deinem unbußfertigen Herzen aber häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichts Gottes, der einem jeden geben wird nach seinen Werken. Am letzten Tag, am Ende der Zeit, wird Christus kommen zum Gericht. Er wird sich auf seinen Thron setzen, seinen Richterstuhl. Und er wird einen jeden Menschen richten und ihm vergelten nach seinen Werken. Er ist ein gerechter Richter. Er gibt jedem, was er verdient, den gerechten Lohn für seine Werke. Wir lesen davon in Offenbarung 20. Ich lese ab Vers 11. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel, und keine Stätte wurde für sie gefunden. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Thron stehen, und Bücher wurden geöffnet, und ein anderes Buch wurde geöffnet, welches das des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren. Und der Tod und der Hades gaben die Toten, die in ihnen waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. An dem Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichts Gottes werden alle Menschen erscheinen müssen vor dem großen weißen Thron, der die große Macht und Herrlichkeit des Herrn symbolisiert. Auf diesem Thron sitzt jemand. Es ist Jesus, der Herr. Aber er wird hier gar nicht näher beschrieben, denn es wäre zu furchtbar. Wir erfahren nur, wie die Schöpfung reagiert auf seinen Anblick. Erde und Himmel entfliehen vor seinem Angesicht. Welch furchtbare Macht und Heiligkeit, dass die ganze Schöpfung flieht davor. Dass selbst Erde und Himmel seinen Anblick nicht ertragen können. Wie muss Christus aussehen, wenn er dort sitzt auf seinem Richterstuhl? Und auch die Menschen versuchen, in Panik zu fliehen. Wir haben das auch letztes Mal gehört, wie sie sogar zu den Bergen und den Felsen rufen werden, dass sie auf sie fallen sollen, um sie zu verdecken vor dem Zorn des Lammes. Aber sie finden keinen Ort, an dem sie verborgen wären vor dem Herrn. Ja, selbst im Tod sind sie nicht sicher, denn auch der Tod gehorcht Gott und gibt die Toten, sodass sie stehen müssen vor dem Thron. Alle Menschen, die jemals gelebt haben, ein Meer von Toten, eine unzählbare Schar. Und dann beginnt das Weltgericht. Es werden Bücher geöffnet, in denen alle Werke der Menschen verzeichnet sind. Ist dir das bewusst? Im Himmel wird Buch geführt über jedes einzelne deiner Werke. Alles, was du jemals getan hast in deinem ganzen Leben, ist aufgeschrieben, nichts ist vergessen. Das Schlimmste, was du jemals in deinem Leben getan hast, von dem du hoffst, dass niemand es mitbekommen hat und dass es für immer vergessen sein wird, es ist unfehlbar verzeichnet in Büchern. Und am letzten Tag werden diese Bücher geöffnet werden. Und alle Menschen werden gerichtet werden nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach den Werken, die sie getan haben. Ihr ganzes Leben kommt vor Gericht. Und was würden die Menschen nicht dafür tun? Was würden sie nicht geben, auch nur eine Seite aus diesen Büchern herausreißen und verbrennen zu können, auch nur einen Eintrag löschen zu können? Und nachdem die Bücher gelesen wurden, ergeht das Urteil. Vor allen Menschen, die jemals gelebt haben, vor allen Toten, die vor dem Thron stehen, vor den heiligen Engeln und vor Gott selbst wird dein Urteil gesprochen werden. Und Gott ist ein guter und gerechter Richter. Er gibt einem jeden nach seinen Werken. Jeder bekommt, was er verdient, was er sich selbst erarbeitet hat, als Lohn für seine Werke. Und da gibt es nur zwei Möglichkeiten. Vers 6 noch einmal. Der einem jeden geben wird nach seinen Werken ewiges Leben, denen, die in aller Geduld mit guten Werken trachten nach Herrlichkeit, Ehre und unvergänglichem Leben. Ein Urteilsspruch ist ewiges Leben. Wie muss das sein, wenn man dort steht, vor dem großen weißen Thron, vor dem Angesicht des furchtbaren Gottes, vor dem die ganze Schöpfung entflieht, wenn man steht inmitten all der Toten, und sein ganzes Leben wird beurteilt, und dann hört man die gewaltige Stimme des Richters. Das Urteil lautet ewiges Leben. Welch ungeahnte Glückseligkeit muss einen durchfließen. Wer sind die Glückseligen, die dieses Urteil hören dürfen? Noch einmal Vers 7. Ewiges Leben denen, die in aller Geduld mit guten Werken trachten nach Herrlichkeit, Ehre und unvergänglichem Leben. Diejenigen, die eingehen werden in das ewige Leben, sind die, die trachten, die sich danach ausstrecken, die sich darum bemühen, die darum kämpfen, etwas Bestimmtes zu erlangen, nämlich Herrlichkeit, Ehre und unvergängliches Leben. Es geht ihnen nicht um irgendeine Art Herrlichkeit in diesem Leben oder irgendeine Ehre von Menschen. Es geht ihnen um die Herrlichkeit bei Gott. Es geht ihnen um die Ehre von Gott. Es geht ihnen um ein unvergängliches Leben mit Gott. Sie wollen zu Gott kommen, wollen seine Herrlichkeit schauen, wollen von ihm Ehre bekommen, wollen ihm wohlgefallen, wollen ewig leben vor ihm in seinem Reich. Sie lieben ihn und wollen bei ihm sein. Sie wollen hören, recht so, du guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh hinein in die Freude deines Herrn. Und das ist auch nicht nur einfach ihr Wunsch und Wille, sondern sie trachten danach, dahin zu kommen. Sie bemühen sich darum, und zwar, indem sie in aller Geduld gute Werke tun. Sie tun nicht einfach nur Dinge, die uns Menschen vielleicht gut erscheinen. Nein, sie tun Werke, die vor Gott gelten, die in seinen Augen wirklich gut sind. Werke, die nicht nur äußerlich getan werden, sondern die aus einem aufrichtigen und gläubigen Herzen heraus getan werden, die getan werden aus der Liebe zu Gott. Sie tun diese Werke nicht, damit Menschen sie bewundern oder sie irgendeinen Vorteil haben in diesem Leben, sondern damit sie Gott wohlgefallen und damit sie zu ihm kommen können. Und sie tun diese Werke mit aller Geduld. Man könnte auch übersetzen, mit allem Ausharren. Sie tun nicht nur ab und zu mal ein gutes Werk, sondern sie tun ständig gute Werke. Sie lassen sich nicht davon abbringen, sie lassen sich nicht entmutigen, sondern sie harren geduldig aus im Gutes tun. Wenn die Menschen ihnen keine Anerkennung geben für ihre guten Werke, wenn sie sich vielleicht sogar schmähen dafür, wenn sie keine Frucht ihrer Mühen sehen, wenn der Satan oder ihr eigenes Fleisch sie versuchen zum Bösen, sie harren aus im Gutes tun, mit aller Geduld. Solche Menschen werden das Urteil empfangen, ewiges Leben. Ich hatte bereits gesagt, es gibt nur zwei Möglichkeiten, nur zwei Urteilssprüche. Der eine ist ewiges Leben. Was ist der andere? Vers 8. Zorn und Grimm aber denen, die streitsüchtig sind und der Wahrheit nicht gehorchen, gehorchen aber der Ungerechtigkeit. Du stehst vor dem großen, weißen Thron, zitternd. Du stehst vor dem Angesicht des furchtbaren Gottes, vor dem selbst die Erde und der Himmel entfliehen. Alle Toten stehen um dich herum, deine Bücher wurden gelesen, alle deine Werke wurden offenbar gemacht. Und alle schauen mit Entsetzen und Abscheu auf dich, denn die Wahrheit über dich ist ans Licht gekommen. Und nun hörst auch du die gewaltige Stimme Gottes, die dir durch Mark und Bein fährt. Das Urteil lautet Zorn und Grimm. Wo du dachtest vielleicht, hoffentlich ist dieses Gericht nur bald vorbei. Hoffentlich muss ich nur bald nicht mehr das Angesicht dieses furchtbaren Richters sehen. Aber nun beginnt der Schrecken erst. Und er wird kein Ende haben. So wie die einen eingehen in das ewige, unvergängliche Leben, so wird ewig und unauslöschlich der Zorn und Grimm Gottes auf dir sein. Dein Leben lang dachtest du, du könntest Gott leugnen, die Wahrheit niederhalten in Ungerechtigkeit und sie in Lüge verkehren. Du könntest leben in aller Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit. Oder gehörtest du zu denen, die ihr Leben lang dachten, es sei schon alles in Ordnung? Schließlich bin ich ja ein guter Mensch und nicht so schlecht wie die anderen. Gehörtest du zu denen, die ihr Leben lang störrisch und unbußfertig blieben und sich nicht von der Güte Gottes zur Buße leiten ließen? Jetzt ist er da, der Tag des jüngsten Gerichts, der Tag des Zorns. Jetzt empfängst du den gerechten Lohn für deine Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit und Unbußfertigkeit. Du hast dir dein Leben lang den Zorn selbst angestaut, ihn selbst aufgehäuft. Und nun ist der Tag gekommen, an dem der Damm bricht und sich der angestaute Zorn Gottes wie eine Flut über dich ergießt und dich hinwegreißt. Nun ist der Tag gekommen, an dem der angehäufte Berg des Zornes Gottes auf dich niederstürzt und dich zermalmt. Und so wie alles, was Gott ist und tut, vollkommen ist, so ist auch sein Zorn vollkommen. Hier heißt es Zorn und Grimm. Das Wort Grimm verstärkt das Wort Zorn noch, denn den Grimm beschreibt ein intensives Gefühl des Zornes. Gottes Zorn ist nicht irgendwie gemindert, irgendwie vornehm, kontrolliert und zurückgehalten. Sein Zorn und Grimm sind vollkommen. Sie sind voller Leidenschaft, brennend wie Feuer, vollkommen furchtbar. Wir haben das vor kurzem gehört in Psalm 18. wie das ist, wenn Gottes Zorn entbrennt. Ich lese uns nochmal Psalm 18 ab Vers 8, da heißt es, da wankte und bebte die Erde, die Grundfesten der Berge erzitterten und wankten, denn er war von Zorn entbrannt. Rauch stieg auf von seiner Nase und Feuer fraß aus seinem Mund, glühende Kohlen brannten aus ihm. Er neigte den Himmel und fuhr hernieder und dunkel war unter seinen Füßen. Er fuhr auf einem Cherub und flog daher, so schwebte er auf den Flügeln des Windes. Er machte Finsternis zu seinem Versteck, zu seiner Hütte rings um sich her Wasserdunkel, dichtes Gewölk. Aus dem Glanz vor ihm zogen seine Wolken vorüber mit Hagel und feurigen Kohlen, und der Herr donnerte im Himmel, und der Höchste ließ seine Stimme erschallen mit Hagel und feurigen Kohlen, und er schoss seine Pfeile und zerstreute sie, er schleuderte Blitze und verwirrte sie. Da wurden sichtbar die Betten des Wassers, und die Fundamente der Welt wurden aufgedeckt vor deinem Schelten, Herr, vor dem Schnauben des Hauchs deiner Nase. Der Zorn und Grimm Gottes ist vollkommen furchtbar. Der Herr entbrennt, er wird zu einem verzehrenden Feuer, er schnaubt vor Wut, so dass sogar die Meere und die Erde vor seinem Zorn schwinden. Diese gemeinsame Verwendung der Begriffe Zorn und Grimm in Bezug auf Gottes Gericht lesen wir auch in der Offenbarung. Dort heißt es zum Beispiel in Offenbarung 14 über die Gottlosen, die das Tier und sein Bild anbeten und das Mahlzeichen annehmen, ab Vers 10, so wird auch er trinken vom Wein des Grimmes Gottes, der unvermischt im Kelch seines Zornes bereitet ist, und er wird mit Feuer und Schwefel gequält werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm, und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit, und sie haben keine Ruhe, Tag und Nacht. In Offenbarung 19 werden die Gottlosen mit Trauben verglichen, die vom Herrn zertreten werden. Da heißt es in Vers 15, und er tritt die Kelter des Weines, des Grimmes, des Zornes Gottes, des Allmächtigen. Es gibt nichts Furchtbareres als den ewigen Zorn und Grimm Gottes, denn er bedeutet, zertreten zu werden. Er bedeutet eine Ewigkeit voller Qualen im Feuersee. Wer sind die Verfluchten, die dieses Urteil hören müssen? Nochmal Vers 8. Zorn und Grimm aber denen, die streitsüchtig sind und der Wahrheit nicht gehorchen, gehorchen aber der Ungerechtigkeit. Diejenigen, auf die der Zorn und Grimm Gottes kommt, sind die, die streitsüchtig sind und der Wahrheit nicht gehorchen. Streitsüchtig meint hier nicht, dass diese Menschen gerne mit anderen Menschen streiten, sondern dass sie streiten gegen Gott. Und zwar permanent. Sie sind streitsüchtig. Sie lehnen sich beständig auf gegen Gott. Sie gehorchen der Wahrheit nicht, obwohl sie sie kennen und ohne Entschuldigung sind. Es sind die Menschen, von denen wir in den Versen zuvor gelesen haben, die Gott leugnen und die Wahrheit niederhalten, die ihn nicht als Gott verherrlichen und ihm nicht Dank darbringen, die den Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld und Langmut verachten, die störrisch sind und ein unbußfertiges Herz haben. Aber seht, diese Menschen streiten nicht nur gegen Gott, einfach indem sie der Wahrheit nicht gehorchen, sondern sie streiten gegen Gott, indem sie stattdessen der Ungerechtigkeit gehorchen. Sie unterlassen es nicht nur, das Gute zu tun, sondern sie tun das Böse. Sie gehorchen nicht nur der Wahrheit Gottes nicht, sondern sie verwandeln sie in Lüge, sie halten sie nieder in Ungerechtigkeit, sie sind erfüllt mit aller Ungerechtigkeit und Bosheit und freuen sich noch daran. Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Es gibt nur zwei Arten von Menschen. Die, die danach trachten, Gott zu gefallen, und die, die gegen Gott streiten. Die, die mit aller Geduld gute Werke tun, und die, die das Böse tun. Es gibt keine Neutralität gegenüber Gott. Ein Mensch mag noch so freundlich wirken, noch so harmlos, noch so hilfsbereit und so weiter, wenn er nicht ein Kind Gottes ist. Dann streitet er gegen Gott und gehorcht der Ungerechtigkeit. Wir lesen das an mehreren Stellen der Schrift. Aber wir brauchen gar nicht weit zu gehen. Paulus schreibt nämlich etwas später in Römer 6, Vers 16, wisst ihr nicht, dass wenn ihr euch zur Verfügung stellt als Sklaven zum Gehorsam, ihr dessen Sklaven seid, dem ihr gehorcht? Entweder Sklaven der Sünde zum Tod oder Sklaven des Gehorsams zur Gerechtigkeit. Jeder Mensch ist Sklave und tut, was sein Herr ihm sagt. Entweder ein Sklave der Sünde zum Tod oder ein Sklave des Gehorsams zur Gerechtigkeit. Jeder Mensch gehorcht einem Herrn. Entweder der Wahrheit Gottes oder der Ungerechtigkeit. Und so wird jeder im Gericht empfangen, nach dem, wem er gehorcht hat und wessen Werke er getan hat. Seht ihr, es gibt nur zwei Arten von Urteilssprüchen, ewiges Leben oder Zorn und Grimm. Und es gibt nur diese beiden Arten von Urteilssprüchen, weil es nur zwei Arten von Menschen gibt. Die, die in aller Geduld mit guten Werken trachten, nach Herrlichkeit, Ehre und unvergänglichem Leben. Und die, die streitsüchtig sind und der Wahrheit nicht gehorchen, gehorchen aber der Ungerechtigkeit. Gott vergilt gerecht. Er gibt jedem den Lohn, den er verdient. Wenn also Gottes Zorn und Grimm über solche Menschen kommt, was hat Paulus diesen Menschen dann zu sagen? Einen Fluch. Vers 9. Trübsal und Angst über alle Seelen der Menschen, die das Böse tun. Zuerst der Juden und auch der Griechen. Trübsal und Angst. Tiefe Betrübnis, Sorge, Kummer, Beklemmung, bedrückende Leiden über alle Seelen, also tief empfunden in der Seele der Menschen, die das Böse tun. Schon hier, schon jetzt, weil sie wissen, was auf sie zukommt, weil sie Gottes Rechtsforderung erkennen, dass sie des Todes würdig sind, und dann erst recht am Tag des Gerichts, wenn Zorn und Grimm tatsächlich über sie kommen. Und dann in alle Ewigkeit. Aber lasst uns nicht vergessen, diese Menschen sind selbst schuld. Sie kennen Gott, sie erkennen seine Rechtsforderungen, sie verdammen sich selbst, sie häufen sich selbst Zorn auf. Und dieser Fluch, diese Trübsal und Angst soll kommen zuerst über die Seelen der Juden und auch über die der Griechen. Was meint das? Wir hatten letztes Mal gesehen, dass Paulus zwei Gruppen von Menschen anspricht. Die, die Gott verleugnen und offen in Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit leben. Und die, die vermeintlich gut und fromm sind und die Sünden der anderen verurteilen, dabei aber nicht erkennen, dass sie dasselbe tun. Bei der ersten Gruppe dachte Paulus wohl vor allem an die Griechen, also die Nationen, die Heiden, die Nichtjuden. Sie beten Yahweh, den Gott der Juden, nicht an, sondern haben ihre eigenen Götter. Sie interessieren sich nicht für das Gesetz Gottes und leben in offener Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit. Bei der zweiten Gruppe dachte Paulus wohl vor allem an die Juden. Sie bringen Yahweh, dem einen wahren Gott, Anbetung dar. Sie haben die heiligen Schriften, sie kennen Gottes Gesetz und sie richten die gottlosen Heiden, aber erkennen nicht, dass sie selbst nicht besser sind als jener. Aber in diese zweite Gruppe können wir auch alle einbeziehen, die sich für moralisch gut halten. All die Selbstgerechten, die Moralisten, die äußerlich Religiösen und Frommen. In diese Gruppe können wir die einbeziehen, die sich zwar Christen nennen, die glauben an den Gott der Bibel, die sein Wort kennen, aber die nur die anderen verurteilen und nicht auf sich selbst, die sich nicht zur Buße leiten lassen. Und über beide Gruppen, Juden wie Griechen, kommt der Zorn und Grimm Gottes. Und deshalb soll auch Trübsal und Angst kommen über die Seelen der Menschen aus beiden Gruppen. Aber zuerst über die störrischen Juden. Und zuerst über die unbußfertigen Namenschristen. Zuerst, weil das Gericht anfängt beim Haus Gottes. Paulus schrieb in Römer 1, Vers 16, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Das Evangelium, das Wort Gottes, das Heil in Christus ist zuerst zu den Juden gekommen, dann zu den Heiden und daher werden auch zuerst die Juden gerichtet, dann die Heiden. Zuerst aber auch, weil das Gericht schwerer sein wird für die, die mehr Licht hatten, mehr Offenbarung. Die Gottlosen konnten Gott nur erkennen aus der Natur. Und das reicht, damit sie ohne Entschuldigung sind im Gericht. Die Juden aber und auch die Christen, sie haben nicht nur die Natur, sondern sie haben das Wort Gottes. Sie haben mehr Offenbarung empfangen, mehr Erkenntnis und deshalb werden sie schwerer gerichtet. Wie wir vor kurzem gehört haben, wie Jesus sagt in Lukas 12, Abvers 47, jener Knecht aber, der den Willen seines Herrn wusste und sich nicht bereitet, noch nach seinem Willen getan hat, wird mit vielen Schlägen geschlagen werden. Wer ihn aber nicht wusste, aber getan hat, was der Schläge wert ist, wird mit wenigen geschlagen werden. Jedem aber, dem viel gegeben ist, viel wird von ihm verlangt werden. Und wem man viel anvertraut hat, von dem wird man desto mehr fordern. Das Gericht wird schlimmer sein über denen, die mehr Offenbarung hatten, die Gottes Wort kannten, die gehört haben. Und wenn die ewiges Leben empfangen, die das Gute tun, was hat Paulus dann diesen Menschen zu sagen? Einen Segen. Vers 10. Herrlichkeit aber und Ehre und Frieden all denen, die das Gute tun. Zuerst den Juden und ebenso den Griechen. Herrlichkeit und Ehre und Frieden all denen, die das Gute tun. Schon hier, schon jetzt, weil sie wissen, dass ihr Lohn kommt. Aber vor allem dann am Tag des Gerichts, der Tag ihrer Verherrlichung und Verklärung sein wird, an dem sie eingehen in das Paradies, in die ewige Glückseligkeit, die ewige Ruhe, wenn Gott selbst bei ihnen sein wird und jede Träne von ihren Augen abwischen wird und der Tod nicht mehr sein wird, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz mehr sein wird, weil Gott alles neu macht. Welch eine Herrlichkeit, welch eine Ehre, welch ein Frieden, eingehen zu dürfen in das ewige Leben. Und auch hier gilt zuerst den Juden und ebenso den Griechen. Warum? Vers 11, denn es ist kein Ansehen der Person vor Gott. Gott ist ein gerechter Richter. Er gibt jedem nach seinen Werken. Es interessiert ihn nicht, wer die Person ist, die vor seinem Richterstuhl steht. Er ist davon völlig unbeeindruckt. Er schaut auf die Werke und nicht auf die Person. Und er vergilt nach den Werken, egal wer vor ihm steht. Jeder empfängt seinen gerechten Lohn. Wir hatten gelesen in Offenbarung 20, Vers 12, und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Thron stehen. Es macht keinen Unterschied, ob ein Mensch groß war oder klein in seinem Leben, ob er Ansehen hatte oder Macht oder Einfluss oder Erfolg oder Reichtum, ob er schön war oder hässlich, ob er stark war oder schwach, ob er ein Gelehrter war oder ein Dummkopf, ob er ein Kaiser war oder ein Bettler. Es spielt überhaupt keine Rolle. Hier in diesem Leben mag das allen Unterschied machen, vor Gottes Richterstuhl ist es völlig egal. Gott sieht nicht die Person an. Er richtet nach den Werken. Ob du der mächtigste und reichste Mann der Welt warst oder der ärmste und verachtete. Und Gott sieht auch nicht an, ob jemand ein Jude war oder ein Heide. Niemand wird das ewige Leben erlangen, weil er ethnisch dem Volk der Juden angehört, weil er der Abstammung nach ein Sohn Abrahams ist. Niemand wird das ewige Leben erlangen, weil er in die Synagoge ging und das Gesetz Gottes kannte. Und so wird auch niemand das ewige Leben erlangen, weil er sich Christ nannte und aus einer christlichen Familie kam und jeden Sonntag in die Kirche ging und sich mit christlichen Freunden umgab. Und nicht einmal, weil er jeden Tag betete und die Bibel las. Gott wird jeden Menschen richten nach seinen Werken, und zwar der Wahrheit entsprechend. So wie es wirklich aussah in deinem Herzen. Und aller Heuchelschein wird hinweggetan werden. Was bedeutet das jetzt für dich? Zu welcher Gruppe gehörst du? Welchen Urteilsspruch wirst du hören? Wenn Gott im Gericht nicht deine Person ansieht, sondern dich richtet nach deinen Werken, wenn er dich richtet nach dem, was geschrieben steht in den Büchern, was wird dein Urteil sein? Ewiges Leben oder Zorn und Grimm? Und wenn du jetzt sagst, ewiges Leben, dann fürchte ich, gehörst du zu denen, die nicht erkennen, dass sie dasselbe tun wie die Gottlosen und Ungerechten. Zu denen, die denken, sie würden dem Gericht Gottes der Verurteilung entfliehen. Hast du etwa in aller Geduld gute Werke getan? Hast du etwa nie Böses getan, nie gestritten gegen Gott, immer der Wahrheit gehorcht, nie der Ungerechtigkeit? Seht ihr, Paulus will uns hier nicht aufzeigen, dass irgendein Mensch tatsächlich durch Werke gerecht werden kann vor Gott und das ewige Leben erlangen kann im Gericht. Er will uns zeigen, dass es für jeden Menschen, ob Jude oder Grieche oder Christ, unmöglich ist, in das ewige Leben einzugehen, wenn Gott uns gerecht richtet nach unseren Werken. Paulus tut ja das Gleiche, was Jesus tat, in Matthäus 19, Vers 16. Und siehe, einer trat herbei und sprach zu ihm, Lehrer, was soll ich Gutes tun, damit ich ewiges Leben habe? Er aber sprach zu ihm, was fragst du mich über das Gute? Einer ist gut, einer ist der Gute. Wenn du aber ins Leben hineinkommen willst, so halte die Gebote. Du willst wissen, was du Gutes tun kannst? Verstehst du nicht, dass nur Gott allein Gutes tut? Aber wenn du das ewige Leben haben willst im Gericht, dann halte die Gebote. Oder in Lukas 10, Vers 25, und siehe, ein Gesetzesgelehrter stand auf und versuchte ihn und sprach, Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Die gleiche Frage. Er aber sprach zu ihm, was steht in dem Gesetz geschrieben? Wie liest du? Er aber antwortete und sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, aus deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Er sprach aber zu ihm, du hast recht geantwortet, tu dies und du wirst leben. Wer von uns hat das getan? Wer von uns hat Gott geliebt? Aus ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft, mit ganzem Verstand und seinen Nächsten wie sich selbst? Jesus wollte diesen beiden Männern nicht aufzeigen, wie sie durch das Halten der Gebote, wie sie durch gute Werke das ewige Leben erlangen. Er wollte ihnen aufzeigen, dass sie aus ihren Werken nicht gerecht werden können vor Gott, dass sie dem göttlichen Maßstab nicht entsprechen können, weil sie die Gebote nicht vollkommen halten können. Und der Gesetzesgelehrte in unserem letzten Beispiel, der verstand das. Denn es heißt dann weiter, indem er aber sich selbst rechtfertigen wollte, sprach er zu Jesus, und wer ist mein Nächster? Er hatte verstanden, dass er seinen Nächsten nicht liebt wie sich selbst. Er hatte verstanden, dass er den Ansprüchen Gottes nicht genügt, aber er blieb störrisch und unbußfertig und versuchte, seine Sünden zu rechtfertigen. Genau das ist es, was Paulus uns hier klar machen will. Wir genügen den Maßstäben Gottes nicht. Unsere Werke können nicht bestehen im Gericht. Und wir wissen, dass es das ist, was Paulus meint. Denn der nächste Vers lautet, Vers 12, denn so viele ohne Gesetz gesündigt haben, werden auch ohne Gesetz verloren gehen. Und so viele unter Gesetz gesündigt haben, werden durch Gesetz gerichtet werden. Es spielt keine Rolle, ob du Jude bist und das Gesetz hast, oder ob du Grieche bist und das Gesetz nicht hast. Wir alle haben gesündigt. Und deswegen werden wir alle gerichtet werden. Wenn das Gericht Gottes der Wahrheit entsprechend ergeht und wir gerichtet werden nach unseren Werken, dann werden wir nicht hören ewiges Leben, sondern Zorn und Grimm. Viele selbstgerechte Menschen haben die falsche Vorstellung, dass am Tag des Gerichts all die guten Werke, die sie in ihrem Leben getan haben, und in die eine Waagschale der Waage gelegt würden und ihre bösen Werke in die andere. Und wenn dann die guten Werke schwerer wögen als die bösen, dann kämen sie in das ewige Leben. Das ist ein Trugschluss. Denn erstens erkennen sie nicht, dass sie überhaupt gar keine guten Werke haben. Und zweitens erkennen sie nicht, dass der Lohn der Sünde der Tod ist. Und eine Sünde reicht aus, um nicht das ewige Leben zu erlangen, sondern Zorn und Grimm. Eine Sünde hat gereicht, dass Adam aus dem Paradies vertrieben wurde und sterben musste. Und das ist übrigens auch vor unseren weltlichen Gerichten so. Eine Straftat reicht aus, um verurteilt zu werden, egal wie viele andere gute Taten du in deinem Leben getan haben magst. Ja, tatsächlich, wenn du vor dem weltlichen Richter stehen würdest und du bist angeklagt wegen Totschlags und du willst dich damit rechtfertigen, dass du aufzählst, wie gehorsam du deinen Eltern warst und wie du immer der alten Dame über die Straße geholfen hast, was wird der Richter wohl sagen? Wird er dich wohl freisprechen? Oder wird nicht umso mehr erkennbar, wie böse und verdorben du eigentlich bist, dass du meinst, deine guten Werke würden die Bösen wieder wettmachen? Nein, wenn wir am Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichts Gottes stehen werden vor dem großen weißen Thron und die Bücher geöffnet werden und wir gerichtet werden nach unseren Werken, dann werden wir alle Zorn und Grimm empfangen, denn wir alle haben gesündigt und deswegen Trübsal und Angst auch über unsere Seelen. Aber gibt es denn dann keinen Weg, das ewige Leben zu erlangen? Doch, Paulus hat ihn uns schon genannt. In Vers 4, da hieß es, oder verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld und Langmut und weißt nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet? Es gibt nur einen Weg, der ins ewige Leben führt. Und dieser Weg ist nicht Werke, sondern Buße. Und damit verbunden, wie immer, Glaube an das Evangelium, Glaube an den einzigen Menschen, der wirklich mit aller Geduld und allem Ausharren nichts anderes tat als gute Werke, der niemals gegen seinen Vater stritt, der niemals der Ungerechtigkeit gehorchte, der niemals sündigte, der einzige Mensch, der tatsächlich durch seine Werke gerecht ist vor Gott. Seine Werke sind es, die dich ins ewige Leben bringen können, nicht deine. Glaube an den Mann, der von sich selbst spricht, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Dort ist das ewige Leben. Glaube an Jesus Christus. Ergreife ihn als deinen Retter, bevor du vor ihm erscheinen musst als deinem Richter. Er allein kann dich retten vor dem kommenden Zorn. In der Beschreibung des Weltgerichts in Offenbarung 20, die wir gerade gelesen haben, da geht es noch weiter. Ich lese noch einmal ab Vers 13. Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren, und der Tod und der Hades gaben die Toten, die in ihnen waren, und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken, und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod, der Feuersee. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Alle Menschen, die nach ihren Werken gerichtet werden, werden in den Feuersee geworfen. Zorn und Grimm, Trübsal und Angst über diese Seelen. Der einzige Weg, nicht in den Feuersee zu gehen, sondern in das ewige Leben, ist eingeschrieben zu sein in das Buch des Lebens. Wenn man aus dem Buch deiner Werke dich richtet, dann heißt das Feuersee. Aber wohl dir, wenn du geschrieben stehst in dem anderen Buch, in dem Buch des Lebens. An einer anderen Stelle der Offenbarung wird dieses Buch auch genannt, das Buch des Lebens des geschlachteten Lammes. Glaube an das Lamm, das geschlachtet wurde wegen deiner bösen Werke, das den Zorn und Grimm Gottes trug für deine Sünden, dessen Seele sehr geängstigt war und betrübt bis zum Tod, um dich todeswürdigen, heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen am Tag des Gerichts, dich zu rechtfertigen und zu kleiden in seine vollkommene Gerechtigkeit, damit du völlig unverdientermaßen allein aus Gnade das Urteil hören darfst, ewiges Leben. Deshalb, wenn du dich zur Buße leiten lässt und glaubst an Christus, ob du Jude bist oder Grieche, Herrlichkeit dir und Ehre und Frieden, schon jetzt und in alle Ewigkeit. Noch ein letzter Punkt. Wenn du in Christus bist, wenn du an ihn glaubst und durch ihn gerechtfertigt bist, dann trachte auch tatsächlich in aller Geduld mit guten Werken nach Herrlichkeit, Ehre und unvergänglichem Leben. Paulus schreibt in Epheser 2, Abvers 8, denn aus Gnade seid ihr gerettet, durch Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühmt. Denn wir sind sein Gebilde, in Christus Jesus geschaffen, zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Wenn du an Christus glaubst, wirst du nicht verdammt werden im Gericht, denn es gibt jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Aber das heißt nicht, dass deine Werke bedeutungslos wären. Deine bösen Werke können dich nicht mehr verdammen. Aber der Herr wird dich dennoch richten nach deinen guten Werken. Und dein ewiger Lohn wird deinen guten Werken entsprechen. Daher nutze deine Zeit auf Erden, um dir durch gute Werke Schätze zu sammeln im Himmel. Wandel in den guten Werken, die Gott für dich bereitet hat. Unser Herr spricht in Offenbarung 22, Abvers 10, die Zeit ist nahe. Wer Unrecht tut, tue noch Unrecht, und der Unreine verunreinige sich noch, und der Gerechte übe noch Gerechtigkeit, und der Heilige heilige sich noch. Siehe, ich komme bald, und mein Lohn mit mir, um einem jeden zu vergelten, wie sein Werk ist. Ja, komme bald, Herr Jesus, dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat durch sein Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern seinem Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.